Ja, vielen Dank für die nette Einführung, für die Einladung. Und da ich der letzte Redner bin, Dank an alle Organisatoren für das tolle Miteinander hier im KWI, aber auch das Drumherum, das ich sehr genossen habe, wie die generelle Möglichkeit, endlich mal einen Vortrag zu René Polesch zu halten, einen Arbeitszusammenhang, den ich in der Lehre seit einiger Zeit schon vertiefe in der Forschung, aber nicht wirklich unterbringen konnte. Daneben vielen Dank für die rechtzeitige Ankündigung, dass ich durch den ausfallenden Vortrag dann doch bei der irrtümlicherweise von mir auch auf 30 Minuten angesetzten Redezeit bleiben darf. Also ein Vortrag zu René Polesch, das ist gerade hier in Essen nicht ganz unproblematisch, hat doch Julia Bertschik in einem von Rolf Paar und Jörg Wäsche herausgegebenen Sammelband zum Wiederholen einen bedenklichen Trend in der Theaterwissenschaft ausgemacht, bei dem, Zitat, lediglich affirmativ und eindimensional der ideologiekritische Impetus des jeweiligen Künstlers selbst wiederholt werde. Das sei insbesondere dann der Fall, wenn ein Kunstwerk die Kriterien von Robert Fallers Interpassivitätsbegriff erfülle, das heißt, wenn die Betrachtung über metatextuelle Referenzen, also eigentlich alles, was Postdrama genannt wird, von den Betrachtern in das Kunstwerk selbst verlegt wird. Vielleicht auch das, was wir gerade gehört haben. Also im Endeffekt, wenn man auf die Polesch-Forschung das überträgt, dürfte es keine neuen Erkenntnisse geben, sondern zahlreiche unkritische Wiederholungen all der Textparaphrasen, die man aus Polesch-Texten ziehen könnte. Meine folgenden Überlegungen fundieren auch auf den theoretischen Zusammenhängen, die in den Texten selbst angelegt sind. Ich halte das aber für legitim, denn es ist keine reine Wiederholung. Zu Polesch und Fassbinder gibt es einige, wenige Aufsätze, und speziell zu 24 Stunden sind kein Tag, zumindest meines Wissens nach, bislang noch keinen Aufsatz. Im Rahmen einer intermedialen Lektüre halte ich dieses Vorgehen, textnah Strukturen zu beschreiben, ohnehin für gerechtfertigt. Insbesondere, wenn es um einen Theatermacher wie René Polesch geht, dessen Arbeiten in einem erheblichen Maß von Techniken der Montage, des Zitats oder neudeutsch des Samplings lebt und der seinen Produktionen durch Prinzipien von Wiederholung und Loop eine ganz eigene Serialität verleiht. Da könnte man jetzt Fußnoten öffnen, auf die Titelgebung und 5 Millionen Sachen eingehen. Es wiederholt sich einfach alles bei Polesch. Ich möchte jetzt also dem Beispiel von Johannes Birkfeld folgen, der die Notwendigkeit mit der Auseinandersetzung mit dem Einzelwerk betont hat, und in der Folge auf 2 Arbeiten eingehen, die in einem intermedialen Zusammenspiel mit Rainer Werner Fassbinder einen subversiven Umgang mit dem dann später von Andreas Reckwitz so ausführlich beschriebenen Doppel von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ aufweisen. Also wichtig an der Stelle, das Theater ist da der Soziologie zeitlich einfach voraus. Polesch untersucht Dinge kritisch, die in der Wissenschaft erst später auf das Tableau kommen können. Das ist zum einen die Fernsehserie 24 Stunden sind kein Tag aus dem Jahr 2003 und zum anderen das Theaterstück Liebe ist kälter als das Kapital 2007. Dabei soll der Stellenwert der Bezugnahmen im intermedialen Bezugssystem nachgezeichnet werden, um auf die Frage einzugehen, inwiefern Stück und Fernsehserie jeweils Wege aus der Selbstverwirklichung eröffnen, so der Untertitel des Polesch-Stücks Mädchen in Uniform. Ich komme zum ersten Teil. Mit der Fernsehserie 24 Stunden sind kein Tag knüpft Polesch an einen früheren Theaterabend mit dem Titel 24 Stunden sind kein Tag Escape from New York an. Da geht es aber größtenteils um John Carpenter und den Film Die Klapperschlange. Ein Novum ist die Bezugnahme auf Fassbinders 1972 für den WDR produzierte Serie 8 Stunden sind kein Tag, also nicht. Neu ist lediglich das Ausmaß der Entlehnung und Übernahmen. Zu der Variation des Serientitels kommt die Benennung der einzelnen Folgen nach einem Muster, das jeweils zwei Figuren titelgebend in den Mittelpunkt stellt. Ich habe das einfach einmal so aufgeführt, damit Sie einen Eindruck bekommen. Zu Beginn der ersten Folge setzt Polesch die Fassbinder-Vorlage recht werknah um. In beiden Fällen wird der Geburtstag einer älteren Dame in den heimischen vier Wänden gefeiert. Es wird mit Sekt angestoßen und danach, das ist ja auch einmal im Bild nebeneinander gestellt, danach dann noch klassisch getanzt. Bei Fassbinder verschüttet der Arbeiter Jochen beim Öffnen der Flasche so viel Sekt, dass er, wie es im Drehbuch heißt, in einem Automatenrestaurant danach neuen Sekt kaufen muss. Dort lernt er Marion kennen, die er einfach spontan dann mit auf die Geburtstagsfeier bringt. Bei Polesch bemerkt die Geburtstagsgesellschaft, dass es gar keine Torte gibt. Irms Tochter Tina bricht zu einem Geschäft auf und kehrt mit Tiefkühltorte und der Galeristin Nina zurück, die sie dort kennenlernt. Als verbindendes Element zwischen den beiden Serien erweist sich von Anfang an die Schauspielerin Irm Herrmann, die ja mehr als 20 Arbeiten mit Fassbinder gemacht hat, allerdings nur eine Hauptrolle spielen durfte. Ab der zweiten Folge kommt mit Volker Spengler ein weiterer ausgewiesener Fassbinder-Schauspieler dazu. Bei Schlingensief kann man dasselbe sehen, dass die nachfolgenden Regisseure ganz scharf sind auf dieses Fassbinder-Erbe irgendwie. Entsprechend der postdramatischen Auflösung der Figureneinheit spielen die Schauspieler in der Serie Figuren, die namentlich mit ihnen identisch sind. Irm Herrmann spielt also Irm, René Polesch eine Figur namens René und so weiter und so fort. Allerdings gehen Schauspieler und Figur dabei nicht ineinander auf. Irm Herrmann ist in der Serie zum Beispiel, wie gerade erwähnt, die Mutter von Tine Groß. Würde vom Alter her passen, ist aber nicht so. Und auch René Polesch ist nicht ganz er selbst. Er wird zwar als Regisseur eingeführt, allerdings als einer, der ausschließlich Werbefilme dreht und darin auch nichts moralisch Verwerfliches findet. Was Polesch grundlegend verändert, ist das soziale Milieu, in dem die Serie angesiedelt ist. Lag das Spektakuläre an Fassbinders Ausflug in das populärste TV-Format der Nachkriegszeit eben darin, dass seine Familienserie Erwerbsleben und Freizeit einer Arbeiterfamilie zeigte, so nimmt Polesch eine zeitgemäße Aktualisierung vor, indem er das Kreativprekariat fokussiert. Der Zuschauer bekommt Einblicke in die Volksbühnenfamilie, was alleine schon durch die artifiziellen Kulissen auf der Hinterbühne der Volksbühne verdeutlicht wird. Also das alles quasi in der Hinterlandschaft des Theaters gedreht. Die Figuren erfahren die ökonomischen und psychischen Auswirkungen des Kreativimperativs. Das gilt für den angeblichen Werbefilmer René, der nicht entscheiden kann, Zitat, ob das Fließband in seinem Gehirn, das seine Arbeit ist, seine Gefühle stört oder ob es doch andersherum ist, Zitat Ende, ebenso wie für seine Praktikantin Tina, die sich fragt, ob sie es nicht doch langsam mal verdient hätte, Geld zu verdienen, oder die Schauspielerin Tine. Diese gibt vor, mit 6.000 Euro pro Drehtag sehr gut mit der Schauspielerei zu verdienen. In der Serie sieht man sie allerdings nur dann Schauspielern, wenn sie im persönlichen Gespräch oder am Telefon versucht, Bekannte dazu zu bewegen, ihr Geld zu leihen. In dieser Tätigkeit besteht ihre Erwerbsarbeit. In der Anfangsszene wird sie von ihrer Mutter ermahnt, doch endlich mal mit dem Telefonieren aufzuhören. Und ihr mutmaßlicher Lebensgefährte Thorsten sagt, die telefoniert wie am Fließband. Thorsten repräsentiert den von Reckwitz beschriebenen Expansionismus der Kunst, der traditionell im Wunsch des Bürgers Künstler zu sein aufscheint. Und das möchte ich kurz veranschaulichen, dann kriegen Sie auch einen Eindruck, wie die Ästhetik der Serie angelegt ist. Ich hoffe, dass das jetzt technisch funktioniert.
Nach Hause telefonieren. Hallo, ich bin Lisa Maria.
Tina.
Genau.
Kannst du mir bis übernächste Woche 6.000 Euro leihen?
Ja,
ich habe nächste Woche drei Drehtage.
Das ist echt so eine Frage.
Ich werde es auch Ende übernächster Woche zurückgeben. Wie bitte? Was?
Und du? Was machst du?
Was?
Ich bin Programmierer.
Programmierer? Und was programmierst du?
Ich arbeite
ja, hallo, hier
auf der Firma.
Ja, ich weiß, das ist eine super Wirklichkeit. Aber ich bin einfach in der Petrouille. Und es folgendermaßen, ich brauche da sofort 6.000 Euro rumlaufen.
Ja, ich habe mein eigenes Projekt auch am Laufen.
Ja, jetzt oder morgen, noch mal Dienstag?
Ich schreibe Drehbücher.
Guck mal, übernächste Woche hast du dein Geld wieder. Ich habe dir schon immer dein Geld zurückgegeben.
Im Moment gerade arbeite ich gerade an einem, ich kann noch nicht drüber reden, aber...
Ja, jetzt sag doch mal. Ja. Jetzt zieh dich nicht so super.
Ja, okay.
Thanks a lot, ja. Danke. Tschüss.
Nicht so einfach, jetzt darüber zu reden, weil sie eben gerade in der Wache ist.
Vielleicht spielt es auch eine Rolle, wie du lebst. Also zum Beispiel, du arbeitest als Programmierer und...
Nee, aber das ist eine gute Idee. Vielleicht soll ich das einfach mal damit reinpacken, genau.
Ja klar, das ist genau das, was ich meine. Also dass viele, viele Leute, die ich kenne, die arbeiten richtige Kackjobs.
Ja.
Also Programmierer, es tut mir leid, aber ist ja wahrscheinlich ziemlich scheiße, oder? So ein Kackjob. So, furzlangweilig. Aber dein Projekt ist dann irgendwie so fantasievoll und was weiß ich nicht alles.
Genau.
Aber da kannst du doch das mal ein bisschen reflektieren, was bei dir eigentlich 23 Stunden passiert oder 24 Stunden.
Das ist der kurze Ausschnitt des armen Thorsten, der danach noch... dass Tine sich mit Nina auch sexuell vergnügt, etwas stärker irritiert ist. Gleichzeitigkeit, Polyphonie, das ist die Schwierigkeit, dieser Serie überhaupt zu folgen, also postgrammatische Dinge, die da mit einfließen. Für den Zusammenhang hier ist entscheidend, entweder furzlangweiliger Kackjob oder fantasievolles Selbstverwirklichungsprojekt. Diese binäre Entscheidung wird von der Serie später dann um eine dritte Möglichkeit ergänzt, die vor Augen führt, dass Erwerbstätigkeit im globalisierten Kapitalismus um Ausbeutung und Selbstausbeutung nicht herumkommt. Als Tine in der dritten Folge 4.000 Euro von Nina einfordert, die sie ihr nach dem Austausch von Intimitäten zugesagt hat und die Tine dann auch schon fest eingeplant habe, sagt Nina, das ist ja aber keine Gehaltserhöhung wie in einer Fabrik oder so. Tines Antwort, doch, das ist es, schlägt den Bogen zu Fassbinders Serie. Denn dort geht es unter anderem um einen Streit zwischen dem Abteilungsleiter der Fabrik und den Arbeitern, der im Anschluss an nicht ausgezahlte, aber von den Arbeitern bereits eingeplante Bonuszahlungen entsteht. Fassbinders Arbeiter lösen den Konflikt solidarisch, so wie in der Serie alle Probleme solidarisch gelöst werden. Für Polishs Kreativsubjekte jedoch gibt es scheinbar keinen Zusammenschluss. Sie versuchen jedes für sich auf dem globalen Arbeitsmarkt zu überleben. Entsprechend stellt Prostitution die Alternative zu Kackjobs und Projekten dar. Und das für alle Figuren. Sie pumpen Sexualpartner an, schlachten Beziehungen ökonomisch aus, lassen sich als Chatgirls und Boys bei der Selbstbefriedigung beobachten oder bieten sich wie der HIV-infizierte Markus Werner ganz unverhohlen als Prostituierte an. Dass die Fassbinder-Veteranen Irm und Volker Rentner sind, schließt sie nicht aus der Ökonomisierung des Privaten aus. Volker soll bei Irm einziehen und ist damit gewissermaßen von ihr abhängig. Das wäre eine Schnittmenge auch zur Serie. Da geht es auch um den Wohnungsmarkt, da die Oma dieser Arbeiterfamilie sich in einen Witwer verliebt, Gregor, und mit ihm gemeinsam eine Wohnung sucht, später dann leerstehende Räumlichkeiten der Stadt quasi besetzt und da so eine Art Guerilla-Kindergarten eröffnet. Also ganz moderne Ideen bei Fassbinder. Ich komme zum zweiten Teil, zum Liebe ist kälter als das Kapital. Liebe ist kälter als das Kapital feierte am 21.09.2007 am Staatstheater Stuttgart seine Premiere. Regie führte, wie fast immer, der Dramatiker selbst. In einer selbstreferenziellen Schleife bezeichnet der Text die baden-württembergische Landeshauptstadt als die letzte Bastion, die immer noch vor allem Geld will, während der Rest ausschließlich auf Liebe und Kreativität aus sei. Damit ist das Thema benannt, an dem sich der Theaterabend abarbeitet. Es geht um die Verklärung der diskursiv vermittelten Konstrukte Liebe und Kreativität unter den Vorzeichen des globalisierten Kapitalismus. Die Ausrichtung auf das Kreativitätsdispositiv erfolgt im Stück durch umfassende Verweise auf das Medium Film. Neben dem Stücktitel, der die Bezugnahme auf Rainer Werner Fassbinders Film Liebe ist stärker als der Tod aus dem Jahr 1969 markiert, verweisen die Namen der Figuren und das, was man in Ermangelung eines passenderen Begriffs als Handlung bezeichnen müsste, auf die Filmwelt. Im Personenverzeichnis werden drei Figuren mit den Namen der Schauspieler Liv Ullmann, Max von Sydow und Erland Josephson angegeben, die gemeinsam in Ingmar Bergmans Film Die Stunde des Wolfs und Passion mitgewirkt haben. Hinzu kommt der ebenfalls schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård, der für die jüngere Generation des skandinavischen Autorenfilms einsteht. Wird er aufgrund seines Mitwirkens in Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia und Nymphomaniac doch stark mit dem dänischen Regisseur Lars von Trier assoziiert. Ebenso wie von Sydow und Ullmann steht er damit gleichermaßen für den europäischen Autorenfilm wie für das Hollywood-Kino ein. Finden sich in seiner Filmografie doch auch Blockbuster wie Jagd auf Roter Oktober, Good Will Hunting oder Die Fluch der Karibik-Filme. Die letzte Figur des Stücks ist nach einer Filmfigur benannt. Myrtle Gordon stammt aus John Cassavetes Film Opening Night aus dem Jahr 1977. Dieser Film wirkt sich auch auf die Handlung des Stücks aus, die darin besteht, dass die Schauspieler auf der Bühne gelegentlich in filmset-typischer Manier dazu aufgefordert werden, Positionen zu beziehen und sich für den Dreh fertig zu machen. Gedreht werden soll eine Szene, in der Liv Ullmann beim Geldabheben an einem Bankautomaten geohrfeigt wird. Und das ist aus Opening Night eigentlich der zentrale Konflikt. Das ist auch ein Film über Probenarbeit am Theater und eine Schauspielerin, die, weil sie immer nur geohrfeigt wird in diesen Proben, am Ende an zugrunde geht eigentlich. Der Titel der angeblichen Filmproduktion wechselt dabei stets. Wird sie zunächst im theoretischen Kontext der Gender- und Körpertechnologien verortet, wenn das Projekt als monströse Versprechen angekündigt wird und damit auf eine Essaysammlung von Donna Haraway verweist, spielen die späteren Titelgebungen allesamt auf die soziokulturellen und politischen Ereignisse während des Probezeitraums zu dem Stück an. Mit der Änderung in RAF der Wüstenfuchs wird auf jene Fernsehdokumentation verwiesen, die sich um eine mutmaßliche Aufarbeitung der deutschen Geschichte bemühen. Die Kontamination von Linksterrorismus, RAF und Nazi-Vergangenheit, Wüstenfuchs, deutet darauf hin, dass inhaltliche Unterschiede in der medialen Diskursivierung aufgehoben werden. Dementsprechend äußert sich auch eine Figur im Text. Alles, was gedreht wird, sind nur Erfolgsgeschichten. Es ist ganz egal, was so ein Film erzählt. Wenn er Erfolg hat, erzählt er nur die Erfolgsgeschichte der Beteiligten. Egal, ob es um die Stasi geht, Auschwitz oder die RAF. Auf diese Weise positioniert sich der Text gegen die fiktionalen und pseudodokumentarischen Beiträge in Film und Fernsehen anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des sogenannten Deutschen Herbstes im Jahr 1977, die auf eine subjektivierte und emotionalisierte Narrativierung westdeutscher Geschichte abzielen. So beschwert sich Stellan Skarsgård, dass in den gerade gesendeten Dokumentarfilmen über die RAF die Kapitalisten auf einem Sofa rumsitzen und über die Liebe, das Leben und den Verlust eines Menschen reden, was Liv Ullmann anschließend zur titelgebenden Erkenntnis führt. Wir wollen Geld, aber der Kapitalismus weiß, was besser für uns ist, die Liebe. Und dann denke ich, Liebe muss kälter sein als das Kapital. Gekoppelt wird die kritische Haltung an Verweise auf zeitgenössische Terrorismusdiskurse, wenn der Titel des fiktiven Filmprojekts in Donnernde Motoren 1 geändert wird und die anschließende Replik auf das World Trade Center anspielt. Auffälligerweise werden konservative Reaktionen wie die Leitkulturdebatte ausschließlich in diesem Kontext der Twin Towers und des Terrorismus erwähnt. So lautet ein fiktiver Filmtitel anfangs, CDU, meine Welt ist die richtige, und später dann in kollektivierter Form CDU, unsere Welt ist die richtige. Hier wird das Verhältnis von Film und Publikumswirkung deutlich. Film und Literatur werden von den Schauspielerinnen als Applikationsvorlagen und Disziplinierungsinstrumente entlarvt. Was hier angeblich die Wirklichkeit zeigt, heißt es an einer Stelle, reguliert sie nur. Die Kunst wird als, Zitat, Beeindruckungsmaschine inszeniert, die Subjekte hervorbringt und der sich die Figuren selbst dann nicht entziehen können, wenn sie das verzweifelt wollen. Verdammt, mein Leben ist zum Zeigen verdammt, die Kunst auch. Ich bin so verwirrt. Ich kann irgendwie die Realität nicht sehen. Den rettenden Ausweg aus Verwirrung und Realitätsverlust, der in wiederkehrenden Schleifen beklagt wird, vermuten die Figuren in einer spezifischen Haltung der Negation, die aus Fassbinders Erstlingsspielfilm entlehnt ist. Die Figuren wollen, Zitat, lieber kalt aus der Hüfte schießen. So wie es Udo Lommel als Bruno und Rainer Werner Fassbinder als Franz in Liebe ist kälter als der Tod machen. Fassbinders Helden verweigern emotionale Posen, so wie der neue deutsche Film insgesamt gemäß seiner coolen Vorbilder Jean-Luc Godard und Bertolt Brecht der Illusionstrickkiste Hollywoods entsagt. Der Film folgt der Brechtschen Maxime, dass, Zitat, alles, was Hypnotisierversuche darstellen soll, unwürdige Räusche erzeugen muss, benebelt, aufgegeben werden muss. Und verzichtet auf ausgearbeitete Kulissen, aufregende Hintergrundmusik, schnelle Schnittfolgen oder mitreißende Schauspiel. Was auch an den Produktionsbedingungen liegt, der wurde irgendwie in Fassbinders Privatwohnung gedreht mit einem Assistenten. Ich glaube, ein Kameramann war dabei und dann haben die den Film so nebenbei gedreht. Die Sehnsucht der Figuren richtet sich auf die neusachlichen Verhaltenslehren der Kälte, um mit Helmut Lehten zu sprechen. Sie wünschen sich eine entspannte, beobachtende und kritische Haltung, die es ihnen ermöglicht, Kunst und Wirklichkeit zu vergleichen, die Räume auf und hinter der Bühne in Relation zueinander zu setzen, um aus dem Vergleich, so benennt Jan Knopf die Zielsetzung des epischen Theaters, möglicherweise Konsequenzen für ihr gesellschaftliches Verhalten zu ziehen. Die zentrale Erkenntnis, zu der Polleschs Figuren gelangen, ist die des Primats der Kreativität. Liv Ullmann erkennt stellvertretend die Fremdbestimmung, der alle Figuren ausgesetzt sind, die der Schauspieler durch den Regisseur, die der Zuschauer durch die Medienprodukte, wie die des Subjekts durch das übergeordnete Kreativitätsdispositiv. Sie sagen, sie beschreiben die Wirklichkeit dieser Figur, die ich hier spielen soll, aber sie regulieren sie nur. Reine Regulierung von vorne bis hinten. Das oberste Gebot der Regulierung lautet, wir müssen nur kreativ sein. Und diesem Gebot kann sich niemand widersetzen. Die wollen nur, dass ich kreativ bin. Man kann überhaupt nicht mehr Nein sagen, aber Negation muss doch irgendwie die Kreativität ablösen können. Dieser resultierende Ausruf der Verzweiflung wird in der Folge mehrfach dann noch wiederholt. Negation muss die Kreativität doch ablösen. Das klingt wie ein Hilferuf des globalisierten Kreativsubjekts, das in seiner Orientierungslosigkeit angesichts des umfassenden Wandels der Gesellschaft nicht anders kann, als die Rettung gerade in dem Bereich zu suchen, der die Notlage gerade erst hervorgebracht hat. Das war doch mal anders, bemerkt die Schauspielerin. Hier wurden doch mal richtige Filme gedreht. Und was gibt es jetzt? Praktikanten mit Handykameras da draußen, die kreativ ihr Elend verwalten und seit Dogma denken, sie würden dazugehören, diese Schmierfinken. Diese globale, konsensfähige Filmerei auf YouTube zum Kotzen. In diesem Zitat treffen in der Figur des Praktikanten, der ja gerade auch schon eine Rolle gespielt hat, Kreativität und Prekarisierung aufeinander. Zudem scheinen im Dogma 95 Manifest die ansonsten unsichtbaren Grenzen zwischen den zwei Gruppierungen der Kreativprofis und der Dilettanten auf, als würden sie dazugehören. Mit den intermedialen Bezugnahmen auf Ingmar Bergman und Rainer Werner Fassbinder macht das Stück deutlich, dass die andere Zeit, in der richtige Filme gedreht wurden, Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre zu finden ist. Was sich in den 40 Jahren seither verändert hat, lässt sich an der räumlichen Entgrenzung ablesen, die der Text szenisch verhandelt. sowie Polleschs Prater-Trilogie das Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeit und Leben thematisiert hat. Das hat Norbert Otto Ecke ganz eindrücklich gezeigt. Verhandelt Liebe stärker als das Kapital, die Aufhebung von Fiktion und Wirklichkeit, die als Folge des Kreativdispositivs und des Performative Turns räumlich in Szene gesetzt wird. Denn in Liebe stärker als das Kapital ist vor dem Vorhang auch hinter dem Vorhang. Beim theatralen Abgang hinter dem Vorhang bemerkt Liv Ullmann: Was ist denn mit der Realität passiert? Die war doch immer hier hinten, was sie nachhaltig irritiert. Man konnte doch mal von einer Bühne abgehen, das war doch Tradition. Es gibt keine Differenz mehr zwischen der theatralischen Inszenierung im fiktionalen Rahmen und der faktualen Realität dahinter, was allen Figuren zu schaffen macht. Stellan Skarsgård beschreibt diesen Konflikt wie folgt: Mist, ich spiele irgendwas und wenn ich abgehen will, drehe ich einen Film. Wir schieben unsere Körper dauernd von der Bühne vor eine Kamera und wieder zurück. Und auch für Max von Sydow gibt es keinen Weg aus der Selbstinszenierungsfalle. Ich renne dauernd zwischen Film und Theater hin und her und frage mich, wann es denn endlich losgeht. Damit erweisen sich die auf binären Codes drinnen draußen, schön hässlich und so weiter, aufruhenden Beschreibungsmodelle, so formuliert es Ecke, unter den Prämissen des entgrenzten, spekulativen und sozial entpflichteten Kapitalismus als überholt. Wo Regeln der Ökonomisierung, wie die Forderung nach Kreativität, in das Private vordringen, kann zwischen dem einen und dem anderen kaum mehr unterschieden werden. Das globalisierte Subjekt wird angesichts der Doppelung von Kreativitätswunsch und Forderung auf einen Fleck gedrängt, an dem eine Abgrenzung von der Umwelt mit ihren marktbezogenen Imperativen und Appellen nicht mehr möglich erscheint. Wenn der Text Stuttgart, wo das Stück aufgeführt worden ist, als magische Lösung ins Spiel bringt, da heißt es konkret im Text: Stuttgart ist nicht kreativ, das liebe ich so an dieser Stadt, und ich will auch nicht kreativ sein und mich wegen der Kreativität eines Regisseurs auf dem Boden rumwälzen, ist dies nicht mehr als ein ironischer Kniff, der versucht, das zu lösen, was nicht gelöst werden kann. Dem Einzelnen steht kein Weg aus der Selbstverwirklichung offen. Doch die Erkenntnis, dass es, Zitat, da draußen nur Abgrenzung gibt, lauter entsolidarisierte Subjekte da draußen, Zitat Ende, darf als Wegbereiterin verstanden werden. Durch Wiederholung und zur Schaustellung von Diskursen eröffnet Polleschs Theater ein subversives Potenzial, in dem es wie Brechts dialektisches Theater den Zuschauer dazu auffordert, soziale Missstände zu erkennen und anschließend zu einer Änderung der soziokulturellen Wirklichkeit beizutragen. Anders als die Heidi-Ho-Texte schreit Liebe ist kälter als das Kapital den Zuschauern keine Imperative mehr entgegen. Das Publikum muss selbst erkennen, dass es an der Zeit wäre, dem Beeindruckungsapparat den Rücken zuzuwenden und wie Fassbinder kalt aus der Hüfte zu schießen. Ich komme damit zum Schluss und versuche, ein Fazit zu ziehen. Die Bezugnahmen in den beiden untersuchten Arbeiten verweisen auf Prototypen des Kreativarbeiters. Fassbinders Erstling aus dem Jahr 1969 bildet den Auftakt zu einer außerordentlich ertragreichen Arbeitsphase, aus der insgesamt 10 Kino- sowie ein Fernsehfilm hervorgehen. Daneben 4 Theaterstücke fürs Antitheater und 3 Hörspiele, die er für den Rundfunk produziert hat. Gleiches gilt für die Verweise auf Ingmar Bergman, der zum Zeitpunkt der intensiven Zusammenarbeit mit den explizit erwähnten Schauspielern in etwa ein Filmprojekt pro Jahr abgeschlossen hat. Insgesamt umfasst das Werk des besten Filmregisseurs aller Zeiten, so die Auszeichnung 1997 in Cannes, über 70 Arbeiten als Autor, Film- und Theaterregisseur, während Fassbinder, der ja nur 37 Jahre alt geworden ist, sogar auf über 80 Werke kommt, die ihm als Autor von Drehbüchern, Bühnenstücken, Film- und Theaterproduktionen zugeschrieben werden. Es ist also der politisch engagierte Film der 1970er Jahre, der zugleich ökonomisch erfolgreich und höchst produktiv ist, für den Fassbinder und Bergman einstehen. Ein Genre, mit dem sich Polleschs konstant auseinandersetzt. Da gibt es einen sehr erkenntnisreichen Aufsatz von Franziska Schössler dazu. Das mit René Polesch gerade einer der produktivsten Gegenwartsdramatiker gegen die Kreativitätshörigkeit seiner Zeitgenossen opponiert, mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen. Aber gerade diese verstörende Wirkung ist typisch für sein Theorietheater. Diesem hat Frank M. Radat zugeschrieben, dass es ein, Zitat, Plädoyer für paradoxales Denken sei. Paradox ist der Polleschs Wirkung übergeordnete Versuch einer, so Polesch in einem Interview, Kritik an einer bestimmten unangemessenen Form von Kapitalismuskritik im Theater, der an Derridas Großprojekt einer Überwindung der Metaphysik durch Metaphysik erinnert. Bei Polesch liegen stets derartige Doppelbewegungen vor. Verweise auf Produktionsverfahren der Popkultur unterlaufen selbige zugleich durch Ironisierung, das hat Geisenhans Lücke aufgeführt. Gleiches gilt für die binäre Geschlechterordnung oder die Unterscheidung von E und U, die ebenfalls strukturell nachgebildet und gleichzeitig subversiv in Frage gestellt werden. Das sind Arbeiten von Franziska Bergmann und Franziska Schössler, die das zeigen. Und auch im Fall des Kreativitätsdispositivs wirken die untersuchten Polesch-Texte in zwei Richtungen. Sie rekonstruieren die verzweifelte Orientierungslosigkeit des Subjekts angesichts der sozialen Forderung nach kreativer Selbstverwirklichung und permanenter Innovation, lassen dabei aber zugleich die zwei Alternativkonzepte aufscheinen, die Reckwitz am Ende seiner Studie ausmacht. Indem die Texte nicht fremd inszeniert oder zur Aufzeichnung freigegeben und auch nur in wenigen Fällen publiziert werden, sind sie nicht primär auf ein Publikum ausgerichtet. Entsprechend werden sie in jüngster Zeit auch in der Tradition von Brechts Lehrstücktheorie verortet. Reckwitz führt eine solche Abkehr von Aufmerksamkeitsmarkt und Steigerung als die eine Alternative zur Kreativität unter der Bezeichnung profane Kreativität. Die andere sieht er darin, dass sich mittels einer Ästhetik der Wiederholung dem Regime des Neuen zu entziehen. So betrachtet besteht für den Recycling-Regisseur Polesch, der selbst zugibt, dass er sich gar nichts Neues ausdenken möchte, weil ja alles schon irgendwie da ist, durchaus Hoffnung. Für die Gegenwartsgesellschaft insgesamt ist es etwas komplexer. Heutzutage lassen sich hegemoniale Machtverhältnisse nicht so leicht nachzeichnen wie im Jahr 1931, als Bertolt Brecht seine ideologische Arbeit am Klassenbewusstsein unter das oft zitierte Motto stellte: Wir haben heute das absolute Primat des Theaters über die dramatische Literatur. Das Primat des Theaterapparates ist das Primat der Produktionsmittel, wodurch dann die Forderung nach einer Umverteilung der Produktionsmittel legitimiert ist. Wenn aber ein Polesch-Abend Wege aus der Selbstverwirklichung verheißt und die Zuschauer wie Schauspieler zur Reflexion des ansonsten unhinterfragten Werts von Kreativität anregt, dann ist ein erster Schritt getan. Ein Schritt gegen das Primat der Medien über das Subjekt und ein Schritt gegen das Primat der kreativen Beeindruckungsmaschine, die neoliberale Selbstausbeutung in Kackjobs und Projekten propagiert. Vielen Dank.